Mein Name ist Leonie Markovic und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Universum Hörstory aus der Universum-Redaktion des ORF. In diesem Podcast wollen wir Geschichte Frauen bzw. geschlechterspezifisch betrachten, also His Story zu Her Story machen. Sendungsbegleitend zu unserer Universum-History-Doku Stadt der Hoffnung, Flucht aus der Sklaverei, werden wir uns in diesem Podcast mit afroamerikanischen Sklavinnen aus den USA befassen. Anlass für das Sendungsthema ist der 25. März, der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels, also des Menschenhandels zwischen Westafrika, Europa und Amerika. Ich darf ganz herzlich meinen Gast begrüßen, Frau Magister Dr. Birgitta Bader-Zahr. Frau Bader-Zahr ist Historikerin und Professorin an der Universität Wien mit Schwerpunkt Frauen- und Geschlechtergeschichte und Geschichte der amerikanischen Sklaverei. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir reden ja heute über außergewöhnliche Flucht- und Widerstandsgeschichten. Eine davon ist die Geschichte der ehemaligen Sklavin Harriet Ann Jacobs aus den Südstaaten der USA, die ihre Geschichte in ihrem Buch verarbeitet hat. Bevor wir aber über sie reden, vielleicht nochmal etwas Grundsätzliches. Sich für eine Flucht zu entscheiden, war für Sklavinnen und Sklavinnen ja ein großes Wagnis.
Dass man flieht als Sklave oder Sklavin aus der Sklaverei, hat damit zu tun gehabt, dass eine Bestrafung erwartet wurde, zum Beispiel eine schwere Bestrafung. Und ein Sklave, Sklavin hat ja nicht unmittelbar Widerstand leisten können gegen den Herrn oder die Besitzerin eben, weil das wieder schlimme Strafen nach sich gezogen hat, sondern dann geht man erstmal weg. Das ist eine Reaktion gewesen, die öfters zu finden ist. Meistens hat diese sogenannte Flucht nur ein paar Tage gedauert, dass sich der Sklave, die Sklavin im Wald versteckt gehalten haben, wenn da einer war in der Nähe, und dann wieder zurückgekehrt sind, nach einigen Tagen gehofft haben, dass sich die Gemüter allerseits beruhigt haben. Diese Entscheidung wirklich für längere Zeit wegzugehen oder überhaupt die Plantage zu verlassen und wegzubleiben, das ist dann schon eine schwerwiegendere gewesen und keine so einfache, weil gerade bei Sklavinnen das Problem war, oft hatten sie ja schon Kinder oder es waren Familienangehörige auf der Plantage und diese mussten zurückgelassen werden. Und das ist für Frauen gerade in Bezug auf die Kinder doch sehr schwierig gewesen. Es war auch nicht einfach, die Kinder mitzunehmen, weil damit das Verstecken auch schwieriger war. Die Kinder hätten sich vielleicht eher bemerkbar gemacht. Und so, wie gesagt, ist das eine Reaktion auf so eine Situation. Man muss noch sagen, bei den Sklavinnen, die war natürlich auch einen besonderen Gefährdungen ausgesetzt durch ihre Eigentümer, nämlich Vergewaltigung, sexuelle Ausbeutung. Das war noch eine besondere Situation für die Sklavinnen und der haben sie sich auch manchmal entzogen, eben durch Flucht und indem sie weggegangen sind.
In unserer Universum-History-Dokumentation Stadt der Hoffnung, Flucht aus der Sklaverei, geht es um den Great Dismal Swamp, ein großes Sumpfgebiet bei Virginia und North Carolina in den USA. Archäologen haben Beweise dafür entdeckt, dass geflohene Sklavinnen und Sklaven aus dem Umland sich in dem Sumpf versteckten und dort auch lebten. Wie kann man sich dieses Leben vorstellen?
Das war sicher sehr, sehr schwer. Erst einmal die Versorgung mit Nahrungsmitteln. In den Sümpfen sind voll von gefährlichen Tieren, Schlangen, giftigen Schlangen, Alligatoren. Sehr unangenehme Lebensbedingungen. In den Südstaaten ist ja generell die Luftfeuchtigkeit im Sommer enorm hoch. Die Hitze und das. Also Insekten, alles, also ein furchtbares Leben, ist wirklich unvorstellbar für uns heute. Und sie mussten natürlich auch bestimmte Fertigkeiten mitbringen, um sich da niederlassen zu können, also irgendwie Kenntnisse der Jagd, des Angelns, um sich hier zu versorgen, einen Unterschlupf zu bauen. Und das ist etwas, was eher in der damaligen Zeit eben Männer doch konnten oder wussten, auch aus ihrer Kindheit, als Frauen. Also Frauen hatten es noch einmal schwerer, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wenn sie nicht sowieso mit Männern, entweder im Familienverband, sich dort niederließen oder eben mit anderen Männern zusammen waren. Also wenn sie sich ganz allein hier entfernten von der Plantage und auch noch vielleicht sogar Kinder, was wirklich selten vorkam, aber ihre Kinder zu versorgen hatten, das war wirklich sehr, sehr schwer.
Harriet and Jacobs hat ja in der Nähe des Sumpfes gelebt und gilt auch als eine der Ikonen der Widerstandsbewegung. Aufgrund ihrer Autobiografie Incidents in the Life of a Slave Girl, in der sie ihre Kindheit als Sklavenmädchen beschreibt. Und wie kann man sich die Welt vorstellen, in die Harriet hineingeboren wurde im Jahr 1813?
Ja, also sie ist in eine Plantagengesellschaft, aber auch mit kleinstädtischem Milieu geboren worden. Sie hat ihre, so schreibt sie zumindest in ihrer Autobiografie, als ihre Kindheit, ihre junge Kindheit, also als sie ein kleines Kind war, eigentlich nicht so als in dem Bewusstsein, dass sie eine Sklavin ist, erlebt, sondern es war eine relativ glückliche Kindheit als kleines Kind. Das finden wir sehr oft in diesen Erzählungen von Sklaven und Sklavinnen, dass erst ab einem bestimmten Zeitpunkt klar wird, dass das eben ein Leben ist, das nicht praktisch dem der weißen Kinder des Eigentümers zum Beispiel ähnelt. Also zuerst ist das Gefühl, ja, einer glücklichen Kindheit. Das ändert sich dann, wenn diese Kinder dann praktisch schon in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Sie werden häufig dann in das Big House gebracht, also in das Haus des Plantagenbesitzers, wo sie dann schon kleine Arbeiten erledigen sollen oder als Spielgefährten für die Kinder des Plantagenbesitzers fungieren und so weiter. Und in dem Fall von der Harriet Jacobs war es so, dass sie bei einer älteren Dame dann aufgewachsen ist, die ihr sehr wohlgesonnen war. Und das kam manchmal vor, obwohl es verboten war. Harriet Jacobs das Lesen und Schreiben beigebracht. Somit hatte sie schon eine gewisse Bildung, was ungewöhnlich war und wie gesagt verboten, aber das ist in dem Fall gewesen. Ihr Leidensweg fing aber dann an, als diese Dame starb und sie vermacht wurde an ein weibliches Mitglied der Familie, das aber selber noch ein Kind war und somit vom Vater des Kindes eigentlich dann in Anspruch genommen wurde. Und dieser Mann hat dann relativ frühzeitig, als sie in die Pubertät kam, begonnen, sie praktisch ihr nachzustellen. Ja? Also erst verbal. Sie beschreibt nicht, dass es auch körperlich dazu gekommen ist, aber sie ist eben belästigt worden von diesem Mann in großem Ausmaß.
Das Frauenbild im 18. Jahrhundert in der amerikanischen Gesellschaft war ja ein sehr traditionelles. Die Frau war dem Mann untergeordnet, war für die Erziehung der Kinder zuständig, für den Haushalt. Und vor allem die weiße Frau musste vor allem auch diesem reinen Bild entsprechen. Sie musste sich schön kleiden, musste fromm sein. Und welche Rolle hatten schwarze Frauen in diesem Geschlechterbild?
Ja, Sklavinnen konnten natürlich nicht diesem Ideal entsprechen, weil sie ja praktisch in den Arbeitsprozess eingegliedert waren. Sie wurden entweder aufs Feld geschickt, mussten dort genauso hart arbeiten wie Männer. Auch wenn sie ein Kind bekommen haben, gab es keine Karenzzeit oder solche Dinge. Sie mussten da ziemlich schnell wieder hier auf dem Feld arbeiten. Oder sie arbeiteten im Haus, in dem Haus des Plantagenbesitzers als Köchinnen oder zum Putzen und so weiter. Und das widersprach natürlich schon einmal in diesem Punkt dem Geschlechterideal. Der zweite Punkt ist, dass sie auch nicht faktisch diesem Ideal in der Weise entsprechen konnte, dass sie ihre eigene Familie nicht versorgen konnten. Es wurde von ihnen schon erwartet, dass nach getaner Arbeit sie dann kochen, das Abendessen kochen für ihre eigene Familie und halt die Slave Cabin, also die Unterkunft hier, sauber halten und so weiter. Aber sie konnten eben nicht sonst diesem Ideal entsprechen, dass sie hier besonders feminin sich gebaren konnten oder dass sie eben dieser getrennten Geschlechtersphären entsprechen konnten. Das ist klar, das kam nicht zusammen.
Harriet Ann Jacobs Autobiografie gehört ja zu den sogenannten Slave Narratives. Und als Slave Narratives hat man ja diese literarischen Gattungen bezeichnet, in denen Sklavinnen und Sklaven von ihrem Leben, ihrem Leid und ihrer Flucht berichteten. Und die ersten Werke entstanden ja Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Antisklavereibewegung. Und welche Rolle haben diese Erzählungen in der Gesellschaft gespielt?
Also der Zweck der Slave Narratives war, in dem Lesepublikum der Nordstaaten zwar Unterstützung für die Sache der Antisklaverei zu gewinnen. Also sie wurden von der Antisklavereibewegung hier in Auftrag gegeben, um eben Förderinnen und Förderer der Sache gegen die Sklaverei zu finden. Also dass eben auch ein Gesetz durchkommt gegen Sklavenhandel und dann gegen Sklaverei. Das heißt, diese Sklaven und Sklavinnen, das waren ja alles Personen, denen die Flucht in den Norden gelungen war, schrieben diese Narratives, beziehungsweise konnten sie sie ja nicht immer selber schreiben, sondern diktierten sie auch eventuell Mitgliedern der Antisklavereibewegung für ein weißes Lesepublikum hier im Norden. Ja? Und nicht etwa für ihre afroamerikanischen Schwestern und Brüder, sondern eben für ein weißes Lesepublikum im Norden. Im Süden waren diese Bücher verboten, also dort wurden sie nicht gelesen. Das war also der Zweck. Sie nutzten sie auch, um etwas Geld für sich zu verdienen und haben dann dieses Geld auch dann wieder genutzt, um Verwandte zum Beispiel freizukaufen. Also es war auch ein Zweck dieser Narratives. Und diese Slave Narratives fanden großen Widerhall, nicht nur in den Nordstaaten der USA, sondern auch in Europa. Es waren sehr beliebte Lektüre, wurden sehr gerne gelesen und haben damit wirklich auch Einfluss gewonnen als literarische Gattung. Nicht unbedingt nur als, eine Unterstützung für die Sache der Antisklavereibewegung.
Gibt es Unterschiede zwischen den Slave Narratives von Männern und den Slave Narratives von Frauen?
Also bei den Slave Narratives von Männern fällt auf, dass manche das auch sehr ausformuliert haben, praktisch als Abenteuergeschichte zum Beispiel. Also sie erleben hier Abenteuer bei der Flucht. Manche haben ja mehrmals die Flucht versucht und haben da unterschiedliche Dinge erlebt. Also das ist zum Beispiel ein Strang. Und ganz berühmt bei Frederick Douglass, ein sehr berühmter entflohener Sklave, der dann ein wichtiger Protagonist der Antisklaverei Bewegung geworden ist, also ein wunderbarer Redner auch und dann auch nach der Abschaffung der Sklaverei hier auch für die USA tätig war in der Außenpolitik und so weiter. Er betont besonders, wie eben diese, in seinem Buch auch stellt er das dar, wie diese Flucht und in die Freiheit bedeutet hat, dass er jetzt ein Freier ist und vor allem ein vollwertiger Mann wird, also ein vollwertiger Mensch und Mann. Also dieses Ideal, auch dem Geschlechterbild der Männlichkeit entsprechen zu können, das wird da völlig klar. Und das finden wir auch in anderen Slave Narratives von Männern, halt nicht in so einer ausgereiften stilistischen Form unbedingt, aber das ist so das was die Narratives von Männern ausmacht. Bei Frauen spielen oft andere Motive eine große Rolle, also dass Familie zum Beispiel, Erinnerungen an Großmütter und an die Kindheit, das wird sehr viel erzählt. Aber die unterscheiden sich auch ein bisschen hier. Also die Slave Narrative von Harriet Jacobs sticht da eben etwas heraus, weil sie auch diese Flucht als Errungenschaft, als eine besondere Errungenschaft sieht und etwas ähnlich wie die von Männern eben auch dieses Idee, dass sie jetzt ihre Freiheit oder den Weg zur Freiheit selber in die Hand nimmt, sehr betont. Also das sticht da schon ein bisschen heraus unter den Erzählungen von Sklavinnen.
Jacobs erzählt ja in ihrem Werk unter dem Pseudonym Linda Brand ihre Geschichte als junge Sklavenmädchen, das immer wieder diesen sexuellen Annäherungen ihres weißen Besitzers ausgeliefert ist. Das Buch handelt ja unter anderem von den Entscheidungen, die sie treffen musste, um sich selbst und auch dann später ihre Kinder vor diesen Übergriffen zu schützen. Und eine davon war eben, eine Beziehung mit einem weißen Mann einzugehen. Das Werk gilt ja als absolutes Ausnahmebeispiel unter den Slave Narratives und hat in der Zeit, in der es veröffentlicht wurde, auch für einige Kontroversen gesorgt. Was hat diese Autobiografie so einzigartig gemacht?
Ja, vor allem die Beschreibung ihrer Entscheidung, eben hier einen Liebhaber zu nehmen, einen weißen Liebhaber. Also das ist etwas, was natürlich in der damaligen Zeit auch einen Skandal bedeutet, weil als Frau nimmt man sich keinen Liebhaber, das geht einfach nicht. Und sie beschreibt das dann auch in ihrer Erzählung auf sehr interessante Weise. Einerseits weiß sie, dass sie diesem weiblichen Geschlechterdiskurs widerspricht und bittet ihre Leser und Leserinnen praktisch um Verzeihung, dass sie das tun musste. Sie wurde dazu gezwungen, sagt sie, durch diesen korrupte System der Sklaverei praktisch. Also das hat eben diese Nachstellungen durch ihren Eigentümer, haben sie eben zu einem Menschen gemacht, der da nicht mehr ganz unterscheiden kann, auch über das zwischen moralischem richtigen Weg und dem moralischen Unrecht. Und sie bittet ihre Leser und Leserinnen um Verzeihung. Aber dann sagt sie auch, aber gleichzeitig, dass diese Entscheidung, sich einen Liebhaber zu nehmen, auch einen Akt der Befreiung für sie darstellt. Also sie politisiert auch diesen Schritt. Und deshalb ist das wirklich eine ganz besondere Erzählung. Sie sagt eben, er hätte sie eben verführt und sie hätte sich geschmeichelt gefühlt, dass es eben ein Weißer sich für sie interessiert. Und ihre Hoffnung war natürlich auch, sie gibt auch einen rationalen Grund an, dass dieser Mann praktisch ihre Kinder dann auch einmal freikaufen würde. Und das war ein Rechtsanwalt, der auch später dann Abgeordneter im Kongress wurde. Und die Hoffnung war eben da, dass damit auch Freiheit erkauft werden könnte. Und somit hat sie alle diese Stränge der Begründung sehr schön zusammengeführt in ihrem Buch. Aber das findet man sonst in diesen Slave Narratives gar nicht, so eine Geschichte.
Harriet Jacobs hat ja in ihrem Werk nicht nur die amerikanische Gesellschaftsordnung kritisiert, sondern hat eben auch ein Frauenbild vermittelt, welches eigentlich extrem fortschrittlich und modern war für die damalige Zeit. Was für ein Frauenbild war das, was sie beschrieben hat?
Ja, dieses Frauenbild war eines der Selbstbestimmung, ja, dass sie entscheiden kann, wie ihr Leben auszusehen hat, welchen Weg sie gehen möchte, welchen Mann sie wählt und so weiter. Also dieses Selbstbestimmte ist wirklich etwas Revolutionäres gewesen. Es hat natürlich schon damals eine Frauenbewegung auch in der amerikanischen Gesellschaft gegeben, wo einzelne Frauen auch diesen Anspruch für sich erhoben haben. Aber dass es eine Sklavin tut, ist wirklich etwas Außergewöhnliches und ist auch nicht nur positiv aufgenommen worden, natürlich.
Welche Rolle spielen eigentlich die Themen Liebe und Widerstand in der Geschichte von Harriet Jacobs?
Also die Idee, jetzt diesen Liebhaber zu nehmen, das ist eben ein Thema, wo sie versucht, das zusammenzuführen, wobei sie auch sagt, dass es eigentlich nicht um Liebe ging bei dieser Entscheidung. Ja? Eigentlich ist Liebe etwas, was eine Sklavin oder ein Sklave nicht für sich in Anspruch nehmen kann, wegen diesem permanenten Status der Unsicherheit. Also sie kann, auch wenn sie einen Sklaven zum Beispiel liebt, es gibt immer die Gefahr, dass sie getrennt werden durch Verkauf, weil die Plantageneigentümer haben ja dann auch die Kinder verkauft, nicht? Also dieses Getrenntwerden, die Angst vor der Trennung, die ist immer da und so kann keine stabile Familie praktisch aufgebaut werden. Also Liebe ist eigentlich nicht möglich für Sklaven und Sklavin. Und wenn sie eben jetzt einen Liebhaber nimmt, dann hat das auch einen Zweck zu erfüllen und bedeutet nicht unbedingt Liebe. Das macht sie ganz deutlich in ihrem Buch. Und gegenüber Kindern natürlich, da ist auch das Problem der Mutterliebe gegenüber dem Kind, das auch eine zweischneidige Sache ist. Also sie beschreibt sehr deutlich, ihr Sohn ist einmal krank gewesen und war anscheinend auch dem Tode nahe. Und sie ist dann hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte sie, dass ihr Kind lebt, auf der anderen Seite weiß sie auch, dass es vielleicht glücklicher ist, wenn es stirbt, nicht? Und nicht dieses Schicksal der Sklaverei erleiden muss. Oder auch in Bezug auf Töchter vor allem dieses Wissen, dass sie auch sexueller Ausbeutung ausgesetzt sein können, das belastet die Mütter auch sehr. Also Liebe ist immer etwas sehr Zwiespältiges, Belastetes für eine Sklavin. Das macht Harriet Jacobs ganz deutlich.
Wie ist denn dann eigentlich Harriet Jacobs die Flucht gelungen?
Das ist eine schwierige Geschichte. Sie ist nicht gleich geflohen von dem kleinen Städtchen, in dem sie gelebt hat, sondern wurde versteckt von ihrer Großmutter. Ihre Großmutter war eine freie Afroamerikanerin, die sich freigekauft hatte. Und angeblich ist sie eben auf dem Dachboden des Hauses ihrer Großmutter versteckt worden, 7 Jahre lang. 7 Jahre ist natürlich auch eine symbolische Zeit. Man weiß natürlich nicht, ob es wirklich so lang war. Und sie wollte deswegen auch nicht ganz weg, weil wegen ihrer Kinder. Also die Kinder waren dann bei der Großmutter und sie konnte sie beobachten. Sie durfte sich nicht den Kindern zeigen, weil die hätten sich vielleicht verplappert. Aber sie konnte sicher sein, dass es ihnen gut geht. Und dann ist sie dann doch nach dieser längeren Periode in den Norden gegangen, auch mit dem Ziel, Arbeit zu finden und ihre Kinder freizukaufen, weil eben dieser Liebhaber das nicht getan hat. Ja, dazu war er nicht bereit. Und es ist ihr die Flucht gelungen. Allerdings ist ihr Eigentümer praktisch noch auf die Suche gegangen. Das war auch üblich, dass Plantagenbesitzer und Besitzerinnen praktisch versucht haben, entflohene Sklaven und Sklavinnen wieder zurückzubekommen. In diesem Fall scheint es auch eine sehr spezielle Beziehung zwischen dem Sklaveneigentümer und Harriet Jacobs gewesen zu sein, dass er da spezifisch nach ihr sucht, dass er das nicht aushalten konnte, dass ihr die Flucht gelungen ist. Und es musste dann eine Frau, bei der sie gearbeitet hat, sie praktisch freikaufen, damit sie wirklich unangetastet ist. Es gab nämlich damals auch ein Gesetz, das eigentlich die Nordstaaten verpflichtet hat, entflohene Sklaven und Sklavinnen wieder an die Besitzer zu retournieren. Deshalb waren eigentlich Sklaven und Sklavinnen nur wirklich sicher, wenn sie es bis nach Kanada schafften. Da gab es dann kein praktisch Rückholgebot, so, aber das hat eben zu dieser Zeit existiert und mit dem Freikauf war es dann in Ordnung und es ist ihr dann auch gelungen, ihre Kinder nachzuholen.
Harriets Autobiografie wurde ja mit Unterstützung einer weißen Frauenrechtsaktivistin veröffentlicht, die eben auch in der Antisklavereibewegung sehr aktiv war. Und viele Frauenrechtsaktivistinnen haben damals ja einen Zusammenhang zwischen den fehlenden Rechten der Sklaven und Sklavinnen gesehen und den fehlenden Bürgerrechten der weißen Frau. Und wo haben sich diese Interessen getroffen? Von der afroamerikanischen Sklavin und den Interessen der weißen Frauenrechtsaktivistin und wo haben sie sich unterschieden?
Grundsätzlich muss man sagen, diese Idee, dass weiße Frauen praktisch Sklavinnen in der Ehe sind, ja, ist schon ein bisschen zwiespältig, weil natürlich haben sie nicht die gleichen Erfahrungen machen müssen wie die afroamerikanischen Sklavinnen. Und es kam vor allem daher, dass es waren eben viele Frauen in der Antisklavereibewegung aktiv. Und es gab dann 1840 einen internationalen Kongress in London, wo auch viele Amerikanerinnen hingefahren sind. Und sie wollten eben, wie sie es gewohnt waren in den USA, auch dort sprechen, also eine Rede halten. Und das wurde ihnen dort verwehrt, weil es eben nicht adäquat sei, für eine Frau in der Öffentlichkeit zu sprechen oder zumindest bei so einem großen Kongress. Und das hat dann einige so aufgeregt, dass sie praktisch da den Entschluss gefasst haben, die Frauenbewegung zu gründen. Also das ist jetzt der Konnex zwischen beiden. Aber man muss sagen natürlich, dass Sie hatten ja ganz andere Möglichkeiten. Sie hatten die Möglichkeit, eben rechtlich Reformen durchzusetzen. Vor allem ging es zuerst einmal um Eigentumsrechte, dass sie praktisch in angloamerikanischen Raum war es eben so, wenn eine Frau geheiratet hat, hat sie praktisch ihr Vermögen an den Mann verloren. Das ist anders als in Österreich übrigens, wo Gütertrennung bestand, aber das war so. Und so war das Ziel, zuerst einmal wirklich selbstständig über sein eigenes Vermögen verfügen zu dürfen und dann eben Bildungsziele und Wahlrecht und all das. Also das war das Ziel dieser Frauen. Jetzt hatten Sklavinnen natürlich einmal vordergründig erst einmal das Ziel, frei zu sein und mit Ruhe mit ihren Familien leben zu können. Ja, das war ihre Priorität. Und man sieht auch dann, als die Sklaverei schließlich abgeschafft wurde, was machen Frauen vor allem. Ihr Ziel ist es, wenn sie arbeiten müssen, natürlich auch selbstbestimmt das zu tun, also wirklich einen Lohn zu erhalten und selbst zu bestimmen, was sie tun. Oder möglichst eigentlich nichts zu arbeiten oder nur in ihrer Community tätig zu sein und diesem Geschlechterideal der getrennten Geschlechtersphären zu entsprechen. Also, dass sie sich wirklich leisten können, auch nur für ihre Familie da zu sein, auch anzubauen, Grundnahrungsmittel für die Familie, aber dass wirklich die Familie im Vordergrund steht, beziehungsweise die Gemeinschaft, die afroamerikanische Gemeinschaft im Vordergrund steht, auch durch zum Beispiel Engagement in der Kirche oder in Schulen und so weiter. Das war ihr vordergründiges Ziel und nicht jetzt die Realisierung von Rechten für sie, die für sie nur als Frauen haben sollten. Das haben sie zuerst einmal nicht verfochten.
Das Werk von Harriet Jacobs wurde ja 1861 als Gesamtwerk veröffentlicht und kurz danach brach dann der amerikanische Bürgerkrieg aus. Welche politischen Auswirkungen hatte das Werk auf die Gesellschaft?
Ja, es ist leider so, dass es nicht so eine große Resonanz fand. Es wurde auch in England gedruckt und Harriet Jacobs war auch in England, um das Buch praktisch zu promoten. Aber durch den Bürgerkrieg ist es dann eher bald in Vergessenheit geraten. Es ist auch nicht wirklich geglaubt worden, dass sie das Buch selber geschrieben hat, obwohl es ein Vorwort gegeben hat von Lydia Maria Child, eine relativ bekannte Schriftstellerin der Zeit, wo sie eben deutlich sagt, sie ist da nur ein bisschen drüber gegangen, hat einige Teile eben umgeordnet, aber dieses Buch, das Manuskript stammt von Harriet Jacobs, also das sei ganz klar, aber weil es eben so stilistisch ausformuliert war und wirklich sehr interessant zu lesen, hat man das nicht geglaubt, dass eine Sklavin das kann. Und dann noch durch die Wirren des Bürgerkriegs hat es eigentlich wenig Resonanz gefunden. Es ist erst dann in den 80er Jahren praktisch wiederentdeckt worden durch eine Historikerin, die auch dieser Frage der Urheberschaft nachgegangen ist und nachweisen konnte, auch durch Textvergleiche, dass wirklich Harriet Jacobs diesen Text geschrieben hat. Es soll dann, ihre Tochter war dann Lehrerin und die soll nochmal drüber gegangen sein in Bezug auf Grammatik und so, aber da, so sonst stilistisch stammt wirklich der Text von ihr. Und so ist dieses Buch eigentlich in Europa und Nordamerika bekannter geworden, jetzt gegen Ende des 20. Jahrhunderts als Mitte, also in den 1860er Jahren in den USA.
Welche Rolle spielen denn die Slave Narratives für die Aufarbeitung des Sklavenhandels für die amerikanische Gesellschaft?
Man muss auch unterscheiden, es sind dann auch noch Slave Narratives nach dem Bürgerkrieg, nach der Emanzipation der Sklaven und Sklavinnen erschienen. Und die hatten dann eine ganz andere Funktion, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die sollten die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen dann daran erinnern, wie es in der Sklaverei war. Also es ist auch, dass diese Geschichte praktisch erhalten bleibt. Und war auch an diese nun als Leser und Leserin adressiert und nicht an die Weißen. Das ist der große Unterschied. Also es waren so Reflexionen über das eigene Leben. Dann kommt noch einmal eine ganz andere Sparte in den 1920er, 30er Jahren, wo sich dann Wissenschaftler beginnen zu interessieren für diese Geschichten der Sklaven und Sklavinnen und beginnen Interviews zu führen. Und das war dann besonders in den 30er Jahren, in der Zeit der großen Depression, wo es eben Arbeitslosigkeit gab, hat sogar die Regierung dann ein Programm gestartet, wo Arbeitslose, Weiße meistens, manchmal auch Schwarze, hier eingesetzt wurden, um Interviews mit den noch überlebenden Sklaven und Sklavinnen zu führen. Das konnte dann auch manchmal passieren, dass faktisch die Tochter eines bekannten Sklaven-Eigentümerfamilie einen Sklaven interviewt, der genau weiß, wer sie ist, ja, und natürlich dann auch die Dinge anders darstellt, als es vielleicht getan hätte gegenüber einem afroamerikanischen Interviewer. Also das sind praktisch alles, diese Gruppen von Texten werden als Slave Narratives bezeichnet. Und die sind sehr wichtig für die Erinnerung an die Zeit der Sklaverei. Das sind praktisch die einzigen Quellen, die wir haben, in denen die Stimmen der Sklaven und Sklavinnen selbst uns zu Gehör kommen. Sie sind problematisch teilweise, eben weil, wie gesagt, je nach Interviewpartner die Geschichte ein bisschen anders ausfallen konnte. Aber da es so viele Texte gibt, können wir sie auch miteinander vergleichen und sehen, ja, was eben ein Faktum wohl war und was vielleicht eher nicht und so weiter. Also das ist sehr wichtig für die Aufarbeitung der eigenen Geschichte der Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen mit Vorfahren unter den Sklaven und Sklavinnen selbst. Also das ist sicher sehr wichtig für das Selbstbewusstsein auch und die Identität, muss man sagen, die heute da ist. Und diese Slave Narratives finden dadurch auch in der Literatur wieder einen Widerhall. Eine ganz bekannte afroamerikanische Schriftstellerin, Toni Morrison, hat sich ausführlich mit ihnen befasst und auch ihre Romane fußen auf diesen Slave Narratives zum Teil und bauen sie auch aus und sind wunderbare Texte zum Lesen.
Um jetzt nochmal am Schluss zusammenzufassen und in die Gegenwart zu kommen: Inwiefern prägen denn diese Geschichten von Sklavinnen die afroamerikanischen Frauen von heute?
Ich denke, sie bedeuten für viele sicher eine Grundlage ihrer Identität. Aber ich denke, sie geben auch Anregungen, jetzt nicht nur für Afroamerikanerinnen, sondern eben für alle Frauen, wie man doch in Situationen, die ausweglos erscheinen und die in so furchtbaren Bedingungen stattfinden, wie eben Sklavinnen leben mussten, doch auch bedeuten, dass eine Entscheidungsmöglichkeit da sein kann. Ja, dass eben ein politisches Handeln möglich ist, dass eben hier ein Weg gefunden werden kann, der schwer ist, aber auch eben zu dem Ziel, jetzt in dem Fall der Freiheit, führen kann. Und das ist doch etwas, was alle mitnehmen können aus diesen Texten.
Frau Bader-Zahr, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses spannende Gespräch und diesen interessanten Einblick in die Geschichten dieser Menschen.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für das Gespräch und möchte nur den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, falls jetzt Interesse da ist, diese Slave Narratives auch selber zu lesen. Die sind im Internet verfügbar, man muss nur Englisch können. Und zwar zum Beispiel, wenn Sie googeln North American Slave Narratives, dann kommen Sie auf eine Website der University of North Carolina, wo alle Narratives zum Beispiel verfügbar sind.
Diesen und weitere Links sowie einen Artikel zu dem Thema finden Sie unter science.orf.at. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Und unseren nächsten Podcast gibt es in 2 Wochen zum Anhören.